Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Maurova. Zunächst die Nachrichten. Präsident Václav Havel zeigte sich heute über den Fortschrittsbericht erfreut, in dem die Vorbereitungen Tschechiens auf den EU-Beitritt beurteilt werden. Am positiven Gutachten habe sich vor allem das frühere sozialdemokratische Kabinett von Miloš Zeman verdient gemacht, sagte Präsidentensprecher Spaček der Nachrichtenagentur ČTK. Den Fortschrittsbericht hat EU-Botschafter Ramiro Cibrian heute in Prag Präsident Havel überreicht. ODS-Parteichef Václav Klaus wird für das Amt des Staatspräsidenten kandidieren, sollte er ernsthaft vorgeschlagen werden. Um die Funktion des Parteivorsitzenden will er auf dem Parteikongress der ODS im Dezember nicht mehr kämpfen. Dies gab Klaus heute auf einer Sonderpressekonferenz in Prag bekannt. Die Tschechische Republik setzte sich mit der Vorbereitung des NATO-Gipfeltreffens im November in Prag gut auseinander. Der Regierungsbevollmächtigte für das Allianztreffen Alexander Vondra sagte dies heute vor Journalisten, nachdem er sich mit Mitgliedern des internationalen NATO-Sekretariats getroffen hat. Alle Vorbereitungen erreichen ein sehr gutes Niveau, obwohl Prag und ein großer Teil der Tschechischen Republik im August von so vernichtenden Überflutungen betroffen wurden, erklärte NATO-Sprecher Yves Prode heute in Prag. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda führt heute in Dublin Gespräche über die EU-Erweiterung. Svoboda reist 9 Tage vor dem abermals stattfindenden Referendum über den Nizza-Vertrag nach Irland. Neben EU-Themen wird der Außenminister auch über bilaterale Fragen verhandeln. Der luxemburgische Großherzog Heinrich, der zu einer offiziellen Visite in Tschechien weilt, besucht heute die mährische Metropole Brno-Brünn. Er kommt dort mit Repräsentanten der Stadt, des Landkreises sowie der Justiz zusammen. In der Brünner Thomaskirche soll er eine Gedenkinschrift am Grab des Markgrafen Just von Luxemburg enthüllen. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat heute eine Novelle des Asylgesetzes in erster Lesung unterstützt. Dieser zufolge werden sich die abgelehnten Asylbewerber ab nächstem Jahr an Landkreisgerichte wenden können, die sich mit dieser Problematik befassen werden. Sollten die Antragsteller auch von diesen Institutionen zurückgewiesen werden, können sie sich an das oberste Verwaltungsgericht wenden. Dieses nimmt am 1. Januar 2003 in Brno-Brünn seine Tätigkeit auf. Ein Gericht in London hat heute eine Anklage tschechischer Roma gegen Kontrollen durch britische Beamte auf dem Flughafen Prag-Ruzyně abgelehnt. Die Roma, die in Prag daran gehindert worden waren, ein Flugzeug nach Großbritannien zu besteigen, wollten ein Urteil erwirken, demzufolge diese Kontrollen diskriminierend und widerrechtlich seien. In Prag hat heute der 9. Kongress der Tschechischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin begonnen. An der 3-tägigen Konferenz nehmen an die 600 Medizinspezialisten aus dem In- und Ausland teil. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm begleitet Sie jetzt Philipp Kaute.
Tagesecho. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Der Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union, das ist das erste Thema heute im Tagesecho. Außerdem der scheinbar letzte Besuch von Präsident Havel im Abgeordnetenhaus. Der diesjährige und gleichzeitig letzte Jahresbericht der Europäischen Kommission über die Vorbereitung der Kandidatenländer auf den EU-Beitritt fällt für Tschechien äußerst positiv aus. Die tschechische Politszene nimmt diese Tatsache denn auch als die Eintrittskarte Tschechiens in die Europäische Union wahr. Weitere Infos dazu von Dagmar Kebelova.
In dem am Mittwoch feierlich veröffentlichten letzten Fortschrittsbericht stellen die EU-Kommissare fest, dass Tschechien auf den EU-Beitritt vorbereitet ist. Gleichzeitig wird jedoch auch auf die anhaltenden Problembereiche hingewiesen. Nichtsdestotrotz hat der EU-Botschafter in Prag, Ramiro Cibrian, der Tschechischen Republik seine Anerkennung geäußert.
Ich möchte die Tschechische Republik zur zweifellos gut geleisteten Arbeit beglückwünschen. Ich glaube, dass die tschechischen Institutionen, die Prager Regierung und das Parlament diese gute Arbeit unter oft sehr schwierigen Bedingungen geleistet haben. Selbstverständlich gibt es viele Bereiche, in denen die Arbeit überhaupt noch nicht abgeschlossen ist.
Diese Bereiche werde die Kommission auch weiterhin verfolgen, ergänzte Ramiro Cebrián. Zu den nach wie vor kritisierten Problemfeldern gehören der noch nicht ausreichende Kampf gegen die Korruption, zu lange währende Gerichtsverfahren, der Zustand der öffentlichen Finanzen, die gesellschaftliche Stellung der Roma-Minderheit oder die Effizienz der Staatsverwaltung. Die tschechischen Minister halten die meisten Vorwürfe für berechtigt und erklärten sich bereit, diese so bald wie möglich zu beseitigen. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda hält dieses Dokument für eine objektive Studie, die den aktuellen Stand der Vorbereitungen Tschechiens auf den EU-Beitritt realistisch widerspiegelt. Die Tschechische Republik hat den regelmäßigen Bericht erhalten, der als Eintrittskarte in die Europäische Union angesehen werden kann, erklärte Svoboda. Bis Ende dieses Jahres soll die Tschechische Republik die Verhandlungen über den EU-Beitritt abschließen und bis zum Frühjahr 2003 den Beitrittsvertrag ratifizieren. Bis Mitte 2003 sollten sich die tschechischen Bürger zum EU-Beitritt ihres Landes in einem Referendum äußern, hieß es.
Mit der Ergründung der noch vorhandenen Unzulänglichkeiten in der Arbeit der tschechischen Gerichte und Justizorgane werden sich in den nächsten 2 Jahren Experten aus Nordrhein-Westfalen und aus Großbritannien im Rahmen eines neuen Projektes der Europäischen Kommission befassen. Was es mit dem Projekt auf sich hat, dazu Näheres von Lothar Martin.
Das Projekt unter dem Namen Reform des Justizwesens und Führung der Gerichte wird aus dem Europäischen Fahrerprogramm finanziert. Dafür wurden von der Europäischen Kommission 25,5 Millionen Kronen, ca. 850.000 Euro bereitgestellt. Wie der Chefkoordinator des Projekts, Dr. Paul Springer vom Justizministerium in Nordrhein-Westfalen, auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Prag mitteilte, handelt es sich um das letzte große Projekt für Tschechien vor dem EU-Beitritt des Landes. Also lag die Frage nahe, wo denn noch die Problemfelder des tschechischen Justizwesens auf dem Weg dorthin liegen. Dazu sagte Dr. Paul Springer:
Natürlich hat die tschechische Justiz noch Probleme. Vor allen Dingen zeigen sie sich im Bereich der Dauer der Verfahren bei den erstinstanzlichen Strafverfahren vor den Kreisgerichten. Das heißt also bei der schwerwiegenden Kriminalität und da insbesondere noch bei der Wirtschaftskriminalität. Da ist ein Problempunkt. Der andere Problempunkt sind die Handelsgerichte, auch wiederum bei den Kreisgerichten angesiedelt, die Schwierigkeiten machen. Und bislang war ein weiterer Problempunkt waren die Handelsregister, wobei auch da schon Maßnahmen ergriffen wurden, um das zu verbessern. Und ich habe noch keine gesicherten Erkenntnisse über den Erfolg, aber habe den Eindruck, dass es auch da im Bereich der Register wirklich aufwärts geht.
Trotz der eben schon genannten Verbesserungen bleibt also noch viel zu tun bei der Anpassung des tschechischen Gerichtswesens an das europäische. Paul Springer verriet uns dann auch, wie man die noch vorhandenen Defizite abbauen will.
Also das sind Maßnahmenbündel. Der eine Bereich ist, wir schicken deutsche Experten hin und auch englische Experten, die schauen sich die Gerichte an und versuchen, einerseits die Organisation zu verbessern, indem sie dazu Vorschläge machen, andererseits aber auch zu wichtigen Rechtsgebieten, Zivilrecht, Strafrecht und auch insgesamt Gerichtsverwaltung, Vorschläge zu machen, um da Verbesserungen zu bewirken. Ausgangspunkt wird sein ein Bericht, den ich jetzt erstellt habe, über den Zustand der tschechischen Justiz. Und dort werden wir dann einzelnen Punkten nachgehen.
Soweit Dr. Paul Springer vom Justizministerium in Nordrhein-Westfalen zum Fahrerprojekt für das tschechische Justizwesen. Vielleicht zum letzten Mal in seiner Amtszeit besuchte Präsident Václav Havel am Mittwoch eine Sitzung des tschechischen Parlaments, um dort vor den Abgeordneten zu sprechen. Der Auftritt Havels vor den Volksvertretern war mit einiger Spannung erwartet worden. Warum dies so war und wie die Parlamentssitzung schließlich verlaufen ist, das erfahren Sie im folgenden Bericht von Gerald Schubert.
Am Dienstag, kurz nach 14 Uhr, wurde Staatspräsident Václav Havel vom Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses Lubomír Zaorálek zu seinem vermutlich letzten offiziellen Besuch im tschechischen Parlament empfangen. Viele Abgeordnete haben erst zu Beginn dieser noch jungen Legislaturperiode ihr Mandat erhalten, während Havel bereits 4 Monate vor dem Ende seiner Amtszeit steht. Die Begrüßung der neuen Parlamentarier durch den Präsidenten war also möglicherweise auch zugleich dessen eigener Abschied. Und letzteren, so wurde erwartet, könnten manche Parteien, die mit Havel nicht gerade durch die innigste Freundschaft verbunden sind, zu einer Art verbaler Abrechnung mit dem Staatsoberhaupt nutzen. Letztlich waren es aber dann doch nur die Kommunisten, die sich in erster Linie darüber beklagten, dass Havel sich weigere, mit ihnen zu kommunizieren. Von Seiten der Demokratischen Bürgerpartei ODS, deren Vorsitzender Václav Klaus seit längerem mit Havel auf Kriegsfuß steht, kam für viele unerwartet Dank für all das, was der Präsident für das Land geleistet hatte. Klaus selbst war allerdings in der Sitzung nicht anwesend. In seiner Rede war Havel zuvor hauptsächlich auf die angepeilte Mitgliedschaft Tschechiens in der Europäischen Union eingegangen. Bezüglich der Abhaltung eines Referendums zum EU-Beitritt, das ja erst am Dienstag vom Parlament in erster Lesung abgesegnet worden war, sprach sich der Präsident für eine Koordinierung des Termins mit den anderen Beitrittskandidaten aus. Warum erscheint ihm gerade dieser Punkt besonders wichtig?
Keineswegs deshalb, weil ein Referendum das andere beeinflussen sollte, sondern vor allem deshalb, weil wir dadurch signalisieren würden, dass wir kommunikationsfähig sind, dass wir als Staat dazu in der Lage sind, uns mit anderen Staaten zu koordinieren. Dies ist für die Europäische Union eine ungeheuer wichtige Botschaft.
Und grundsätzlich meinte der Präsident zur EU-Mitgliedschaft seines Landes:
Ja, nezdílím obavu některých, že to členství v Evropské unii.
Ich teile die Befürchtungen mancher Leute nicht, denen zufolge die Mitgliedschaft in der Europäischen Union eine bedenkliche Bedrohung der nationalen Interessen in Form von teilweisen Verlusten der staatlichen Souveränität bedeutet. Ich glaube, dass wir souverän genug sind und dass wir das auch als Mitglieder der Europäischen Union sein werden. Noch bis zum nächsten Montag ist Frankfurt am Main wieder Schauplatz für die größte Buchmesse der Welt. Über die tschechische Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse berichtet Dr. Jürgen Siebeck.
Die Frankfurter Buchmesse ist immer noch der weltweit größte Marktplatz für die Literatur. Fast 6400 Aussteller aus mehr als 100 Ländern sind in dieser Woche auf dem Frankfurter Messegelände zu finden. Aber es sind etwas weniger als im letzten Jahr. Ein Hinweis auf eine wirtschaftliche Abschwächung auch dieser Branche. Die überwiegende Mehrzahl der 43 tschechischen Aussteller, auch deren Zahl ist leicht rückläufig, nutzen den Gemeinschaftsstand der Tschechischen Republik in Halle 5, der vom Kultusministerium unterstützt wird. Fachbesucher und interessierte Leser können sich dort eine breite Auswahl des tschechischen Buchmarktes und relevanter Dienste ansehen. Der Gemeinschaftsstand bietet aber darüber hinaus noch eine Reihe interessanter Ausstellungen. Eine präsentiert die schönsten tschechischen Bücher des Jahres 2001. Eine andere Ausstellung zeigt großformatige Porträtfotos zeitgenössischer tschechischer Schriftsteller. Eine weitere Bücherschau ist der Rolle der Architektur in der Literatur gewidmet. Genauso sehenswert ist eine Ausstellung, die den Messebesuchern tschechische Prosa und Lyrik näher bringt, während eine andere Schau sich auf die Prager Literatur der letzten Dekade konzentriert. Bilder vom Jahrhunderthochwasser vermitteln dabei einen aktuellen Blickfang. Eine Vitrine bietet eine Übersicht über die tschechischen literarischen Oscars, also die zahlreichen Buchpreise, mit denen im letzten Jahr Verlagserzeugnisse ausgezeichnet wurden. Was wäre eine Buchmesse ohne Lesungen? Am Samstagnachmittag können die Messebesucher am tschechischen Stand die Schriftstellerin Daniela Fischer-Robba und ihr Werk kennenlernen. Zum Beispiel den gerade auch in deutscher Sprache erschienenen Erzählband Fern und Nah. Für ein endgültiges Fazit der Buchmesse aus tschechischer Sicht ist es noch zu früh. Aber auch hier scheint die Stimmung im Blick auf die derzeitige wirtschaftliche Lage etwas gedrückt. Während der Bahnfahrt zur Messe habe ich mich über zwei junge Mädchen gefreut, die sich gegenseitig laut aus einem offenbar hochspannenden Buch vorlasen. Diesmal nicht Harry Potter. Vielleicht gibt eine solche Aussicht auch faszinierte zukünftige Leser und Buchkäufer, die das Kulturgut Buch zu schätzen wissen, den Ausstellern ja neue Hoffnung.
Eine Premiere und doch keine wirkliche Erstaufführung steht im Prager Nationaltheater bevor, genauer gesagt im Ständetheater, das einen Bestandteil des Nationaltheaters bildet. Mehr dazu von Marketa Maurova.
Bereits zum 20. Mal wird im Nationaltheater in Prag die Mozart-Oper Don Giovanni aufgeführt. Die Theaterleitung hat sich jedoch entschieden, für die für diesen Donnerstag im Ständetheater angekündigte Premiere keine neue Inszenierung vorzubereiten, sondern eine berühmte Vorstellung wiederzubeleben und deren Replik zu schaffen. Dieser Don Giovanni wurde im Jahre 1969 vom Regisseur Václav Kašlík mit einer Bühnengestaltung von Václav Svoboda uraufgeführt. Warum dieser Rückblick? Danach fragte ich den Opernchef des Nationaltheaters Jiří Nekvasil.
Der Hauptgrund war die Bühnengestaltung, die aus Fotografien bekannt ist und in jeder Monographie über Professor Svoboda sowie über den Regisseur Kašlík angeführt wird. Darin werden die Logen im Proszenium auf eine geniale Weise verlängert und auf der Bühne fortgesetzt. Die Lösung erinnert an die Tatsache, dass wir uns an dem Ort befinden, wo die Uraufführung dieser Oper unter dem Taktstock deren Komponisten erklang. Es handelt sich um eine Bühnengestaltung, die ich für überzeitlich und kongenial halte. Außerdem wollen wir dadurch die großen Persönlichkeiten des tschechischen Theaters und der tschechischen Oper ehren.
Aus der Inszenierung Kašlíks und Svobodas werden das Bühnenbild sowie das Regiekonzept übernommen. Neu geschaffen wurden die Kostüme, die der Mode stärker unterliegen und für das heutige Publikum nicht mehr akzeptabel wären. Neu ist natürlich auch die musikalische Einstudierung, die dem österreichischen Dirigenten Karl Solak anvertraut wurde. Wie er betont, will er besonders die düsteren und tragischen Momente der Oper unterstreichen. Er lehnt die häufig verbreitete Meinung ab, die Mozart-Musik sei leicht.
Ich finde die Musik überhaupt nicht leicht. Ich finde, die Musik ist sehr, sehr ernst. Sie ist sehr böse manchmal. Sie ist sehr aggressiv. Ich glaube, Mozart ist nie leicht. Er ist sehr, sehr ernsthaft. Er kann leicht sein in den richtigen Situationen. Aber er ist auch furchtbar tragisch. Er ist Liebe. Alles ist drinnen in dieser Musik. Jede menschliche Dimension verkörpert diese Musik. Und da ist unglaublich viel Tiefe in der Musik. Die Tiefe des menschlichen Ausdrucks ist in dieser Musik bis zu einer Vollkommenheit vorhanden, die nie wieder von jemandem erreicht wurde.
Soweit das Tagesecho. Hier ist Radio Prag, der deutsche Sendedienst des tschechischen Rundfunks. Und wir machen weiter mit der Sendereihe Begegnungen.
Begegnungen.
Willkommen zu Begegnungen, liebe Freunde. Am Mikrofon begrüßt Sie Jitka Matkova. Das Thema der heutigen Ausgabe will ich kurz und bündig ankündigen. Es geht um ein tschechisch-österreichisches Joint Venture, das im mährischen Kroměříž Kremsier seit mehr als 10 Jahren im Bereich der Abfallwirtschaft gut funktioniert. Schließlich gilt auch der Bereich der Arbeit als Spielraum für Begegnungen, wenn auch spezifischer Art. Hans Roth, Inhaber der österreichischen Firma Roth, hat vor Jahren die Entstehung des Gemeinschaftsunternehmens Biopass in Kroměříž initiiert. Wie es dazu kam und auch etwas mehr, sagt er im folgenden Interview.
Wir haben eine gemischte Firma mit der Stadt, 50% die Stadt, 50% Saubermacher, mein Unternehmen. Wir haben uns zu einer gemischten Firma getroffen und entsorgen die Stadt Kroměříž und viele umliegende Gemeinden, bis zu 300 in 6 verschiedenen Bezirken. Und nachdem hier Kroměříž auch eine Kulturstadt ist, hier mit diesem Schloss und in seiner berühmten Vergangenheit, die eine Seite, die andere Seite, Saubermacher, nicht nur sozusagen sich nur um Abfallwirtschaft kümmert, sondern auch für uns in der Philosophie unseres Unternehmens auch niedergeschrieben ist, dass wir uns um kulturelle und soziale Dinge kümmern sollen.
Sagen Sie bitte, wie ist es dazu gekommen, dass dieses Gemeinschaftsprojekt entstanden ist?
Meine Familie ist in vielen Branchen tätig, im Ölgeschäft, im Baustoffgeschäft, und wir waren immer schon sehr stark nach Osteuropa orientiert. Ich komme aus der Steiermark, aus einem südlichen Bundesland von Österreich, sehr nahe an der Grenze. Das heißt, ich wohne 30 Kilometer entfernt von Slowenien und auf der anderen Seite Ungarn. Und so hatte ich sehr früh einen Nahbezug, diese osteuropäischen Länder. Und als sozusagen die Wende eingeleitet wurde und wir in Österreich oder mein Unternehmen, das führende Apfelunternehmen war, habe ich gedacht, einfach dieses Know-how, dieses Wissen, das wir uns in 10 Jahren erarbeitet haben, könnte auch hier in Osteuropa gewünscht werden. Also bin ich einfach mich auf den Weg gemacht und habe bei den Städten gefragt, wollen Sie das, was ich gelernt habe im Bereich Ökologie, dass wir das gemeinsam umsetzen in die Praxis? Und so bin ich nach Kromerich gekommen und Kromerich ist zu uns gekommen und so haben wir dieses Gemeinschaftsunternehmen gegründet.
Wie sind Sie ausgerechnet auf Kromerich gestoßen und nicht auf eine Stadt, die näher der Grenze gelegen ist?
Wir hatten damals aufgrund auch der politischen Beziehungen zwischen unseren Ländern zu vielen Bezirken und Städten Kontakte. Das heißt, nicht nur in mehreren, sondern auch in anderen Regionen. Das war vielleicht ein Zufall auch, dass wir nach Kromerich gekommen sind.
Und wenn Sie jetzt auf die Zusammenarbeit zurückblicken, wie würden Sie die charakterisieren?
Uns war Kromerich gleich sympathisch, weil wir hier auch nette Menschen getroffen haben, was für uns sehr wichtig ist. Wir haben inzwischen mit 3 Bürgermeistern zusammengearbeitet, wie es so im politischen Leben ist. Und ich muss sagen, jeder dieser Bürgermeister, jedem war es ein großes Anliegen, eine ökologische Verbesserung herbeizuführen. Und so haben sich alle, die mit denen wir zusammengearbeitet haben, sehr bemüht und alles getan, damit sich dieses Unternehmen gut entwickeln kann. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch. Und ja, so gesehen würde ich rückblickend sagen, dass es für uns ein guter Schritt war. Ich hoffe auch, dass Kromerich oder die Vertreter der Stadt das behaupten können. Ich glaube, dass es ein Vorzeigeprojekt ist, wie Menschen von 2 Ländern, vielleicht auch ein bisschen verschiedener Kulturen, wenn man so will, gemeinsam erfolgreich ein Projekt umsetzen können. Es ist ja oft nicht die Kunst, einen Vertrag zu unterschreiben. Die Kunst ist es, 10 Jahre gut zusammenzuarbeiten, auch die negativen Dinge oder die nicht so schönen Dinge, die auch passieren, die nicht vorhersehbar sind, auch zu lösen. Und das haben wir, glaube ich, hier bewiesen.
War es am Anfang, wie kam die Problematik der Umwelt hier an, hierzulande, wo man vor der Wende von 1989 nicht so sehr auf Ökologie achtete?
Ich habe eines festgestellt und das betone ich überall in meinen Referaten, dass ich eigentlich von der ersten Minute an, zumindest mit diesen Leuten, mit denen ich zu tun gehabt habe, mit den politischen Verantwortlichen, immer auf großes Interesse im Bereich der Ökologie gestoßen bin. Das heißt, die Verantwortlichen wollten die Umwelt wirklich verbessern. Das habe ich gespürt. Sie wollten eigentlich mehr tun, als machbar war. Das Umweltschutz und Ökologie ist auch nicht nur eine ökologische Frage, ist auch eine wirtschaftliche Frage.
Wollen Sie auch in andere Städte in Tschechien expandieren?
Ich muss ehrlich gestehen, ich war am Anfang zu wenig mutig. Es ist leider, in Tschechien sind wir nicht so stark vertreten wie zum Beispiel in Slowenien und in Ungarn. Heute ist es etwas schwieriger geworden, aber wir haben sehr viel Kontakt und ich hoffe, dass ich doch das eine oder andere eine Partnerschaft eingehen können. Rückblickend muss ich sagen, ich hätte vor 8 Jahren mehr Mut haben sollen und ich hätte mehr Möglichkeiten gehabt, solche Joint Ventures abzuschließen. Aber ich habe dann auch ein bisschen Angst gehabt, wird das alles gut gehen? Wird das wirtschaftlich alles machbar sein? Heute muss ich sagen, ich hätte mir mehr zutrauen sollen.
Kann man sagen, dass man im Rahmen der Geschäfte, die man macht, auch, dass auch zwischenmenschliche Kontakte, Freundschaften angeknüpft werden, also zwischen Österreichern und Tschechen? Oder eigentlich sollte ich hier sagen, Mähren, denn hier sind wir in Mähren.
Meine Philosophie oder die Philosophie meiner Familie war immer, dass auch etwas Völkerverbindendes dazu beitragen. Wie ich schon erwähnt habe, ich komme auch aus einer Grenzregion. Ich habe zu osteuropäischen Städten näher gehabt als zu meiner Landeshauptstadt Graz als Beispiel. Es gibt bei uns im Süden von Österreich die Region Alpe Adria. Das war eine Förderung der Grenzregionen, die sozusagen fernab von der großen europäischen Politik waren. Und hier haben zum Beispiel mein Präsident von meinem Land die letzten 15 Jahre sehr viel getan. Und ich bin auch von dieser Idee etwas inspiriert zu worden, nicht zu warten, bis irgendwer in Brüssel, also bis wir zur EU kommen, was ja mittlerweile auch Realität geworden ist, weil vor 20 Jahren war ich auch nicht, war Österreich auch nicht in der EU. Und ich bin eigentlich mehr über diese Inspiration, helfen wir zusammen in diesen Grenzregionen und tun wir etwas. Eigentlich geht es mir gut, sind auch hier nette Menschen, sehr intelligente Menschen, die auch Verständnis für Kultur haben. Und das ist eine gute Kombination, eine gute Ergänzung zu meinem Geschäft, das eigentlich mir die Kraft gibt, doch diesen Stress und diese Reisetätigkeit und auch die Sorgen, die man mit diesem Geschäft hat, leichter zu ertragen.
In den obersten Etagen der sogenannten großen Politik sind die tschechisch-österreichischen Beziehungen nicht ohne Schatten. Bekommen Sie etwas hierzulande davon zu spüren?
Eigentlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich drücke mich nicht um das Thema und spreche es oft an, wenn sozusagen das offizielle Gespräch beendet ist, um zu fragen, wie sieht man das hier? Mich tut es ein bisschen weh, weil ich gerade Österreich zu Tschechien sehr, sehr gute Beziehung hatte. Ich würde fast sagen, sagen, ich bin ja auf der anderen Seite von Österreich sozusagen, ich bin ja mehr, vielleicht noch mehr Kontakte mit Slowenien, aber ich habe immer gespürt, wie stark die Beziehungen durch Wien hier in die Tschechei sind, und es ist ja nicht verwunderlich gewesen, oder hat mich auch mich persönlich überrascht, dass ja Graf Schwarzenberg sozusagen Berater von Václav Havel war und so. Also da muss ich schon einiges abgespielt haben von mir zwischen Wien und Prag. Mir tut's weh, obwohl ich vielleicht auch diese Gruppe der Österreicher etwas verstehe. Sie kennen unsere Geschichte in der Atomgeschichte. Wir haben ein fertiges Atomkraftwerk gehabt, das nie in Betrieb gegangen ist. Wir haben durch diesen Umstand sind wir in Alternativenergiebereichen sehr stark geworden in Österreich. Biomasse. Wir haben heute Biodiesel. Wir haben alternative Heizwerke. Das heißt einmal, in unseren Köpfen ist schon, wir sind keine Ökologen, sagen wir einfach Revoluzer, die einfach sagen, das ist jetzt modern, sondern es ist schon in den Menschen sehr tief drin eine gewisse Sorge. Ich kann nur hoffen, dass sich sozusagen diese Dinge ausgesprochen werden. Ich glaube, was den Österreichern geht, nicht etwas, glaube ich, man kann nicht sagen, dass wir jetzt einfach das kaputt machen wollen, abdrehen wollen und dass es nicht mehr geht. Die Sorge, dass alles wohl gemacht wird, dass es technisch so gut ist wie vielleicht ein Werk im Westen. Ich hoffe, dass hier ein Kompromiss gefunden wird, dass auch die andere Seite, also auch hier man vieles tut, um einfach den anderen Menschen das Gefühl zu geben. Und ich glaube, es geht auch um die Menschen hier in Tschechien, dass sie das Gefühl haben, wir können ruhig schlafen, es ist ein günstiger Strom und es wird keine Gefahr werden. Eines sollte man trotz allem nicht tun, diese guten Brücken, die hier zwischen den verbindenden Ländern sind, einfach abreißen zu lassen und falsche Argumente zu finden oder falsche Wörter oder harte Wörter zu finden. Das würde mir leid tun.
Vielen Dank, Herr Roth, für das Gespräch. Danke.
So, und das war's für heute in Begegnungen. Am Mikrofon verabschiedet sich Jitka Matkova.
Mit der Sendereihe Begegnungen schließen wir auch unsere halbe Stunde in deutscher Sprache ab. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Mein Name ist Philipp Korte. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.